Heute in der Folge.
Da, wo viele Häuser sind, sind meistens eben auch viele Gärten. Und diese vielen Gärten bringen so eine, ich sag mal ganz platt, Vielfalt in der Flora. Mhm. Und ein Stadthonig ist ja immer ein Mischblütenhonig. Mhm. Und mich begeistert immer diese Vielfalt in der Aromatik. Und hier in der Dönche, da haben wir natürlich auch viele unterschiedliche Blumen, die sind natürlich naturbelassen, aber es ist nicht so diese Komplexität. Also in der Nordstadt zum Beispiel, um dabei zu bleiben, da haben wir Majoran, also Küchenkräuter und Bäume und Sträucher und alles, was du haben willst. Und hier haben wir eben auch Wiesenblumen, die viel zarter sind, nicht so viel Nektar abgeben, aber dennoch fein sind.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Es ist das süße Gold, entweder klar oder auch manchmal etwas drüber, passend zum Tee oder wenn man krank ist oder als Zusatz für so manches Gericht. Honig wird immer beliebter. In Kassel gibt es einen ganz besonderen Honig, Stadthonig, nämlich. Und Viktor kümmert sich darum, dass es den Bienen und unserem Gaumen gut geht. Wir sprechen heute über die Arbeit als Imker und um besondere Honigsorten und was man aus Honig noch so alles machen kann. Das alles und vieles mehr gibt's jetzt hier bei
Einmal Kassel zum Mitnehmen bitte. Das ist der neue Podcast aus, von und für Kassel mit Christian Becker.
Also ich bin Viktor Hernandez, Stadtimker hier in Kassel, 43 Jahre alt und ja, meine Leidenschaft sind Bienen und Honig.
Und da wollen wir heute drüber sprechen, Viktor, und wir sitzen gerade in der Dönche und haben hier einen grandiosen Blick, leider ein bisschen bewölkt, gestern war es ein bisschen schöner, aber die Bäume blühen, die Blumen kommen raus, das muss doch dich als Imker doch im Herz doch völlig erfüllen, dass du jetzt weißt, Mensch, die Bienen, die fliegen jetzt raus und holen den Nektar, oder?
Genau, wenn alles blüht und dann auch summt, dann geht mir das Herz auf und wenn wir jetzt hier schräg rüber gucken zu meinem nächsten Bienenstand in der Dönche. Ja, also ich finde das einfach großartig, dass hier Kassel eine so grüne Stadt ist, in der es fantastisch summen kann.
Ja. Das heißt, du hast direkt hier in Dönche auch einen eigenen Bienenstock?
Auf der anderen Seite hier, ne? Wir sind hier, das ist die Heinrich-Schütz-Allee, ne?
Genau.
Und genau gegenüber, das ist so, die Straße heißt an den Vogelwiesen, da habe ich einen Bienenstand und ja, da machen wir Dönche-Honig.
Sehr schön. Wollen wir natürlich auch gleich darüber sprechen, wie der sich von anderen Honigarten unterscheidet. Vielleicht kann man das rausschmecken. Jetzt kennt man das aus anderen Städten. Frankfurt, wir haben es eben schon im Vorgespräch so ein bisschen erzählt, München, Hamburg. Da gibt es Imker, die auf Hochhäusern quasi ihren Bienenstock, ihre Bienenvölker haben. Hast du das in Kassel auch? Also bist du auch in der Stadt auf irgendwelchen Gebäuden unterwegs? Oder tatsächlich in Anführungszeichen nur quasi hier im ländlichen Raum?
Nee, tatsächlich habe ich mitten in der Stadt angefangen. Den Ursprung hatte das Ganze ja in der Nordstadt, quasi auf dem sechsten Stock eines Mehrfamilienhauses. Zwar City-Nähe, aber auch genau gegenüber vom Hauptfriedhof, was für Bienen sehr, sehr attraktiv ist. Und inzwischen stehen halt Bienenvölker auf der Königsgalerie, auf der Kurfürstengalerie, auf dem Staatstheater. Ich weiß gar nicht, ob sie alle zusammenkriege. Aber auf jeden Fall auch auf Hochhäusern oder hohen Häusern. Und ja, tatsächlich City-Honig schmeckt auch tatsächlich anders, als jetzt natürlich der Honig aus so einem Naturschutzgebiet wie die Dönche oder eben die Fuldaaue.
Ne? Worin unterscheidet er sich denn konkret? Also was macht denn der Stadthonig, also der Honig, der von einem Haus kommt, anders wie der aus der Dönche? Macht es die Blumenvielfalt, die Quelle an sich, wo die Bienen hinfliegen oder was ist der Unterschied?
Genau. Da, wo viele Häuser sind, sind meistens eben auch viele Gärten. Und diese vielen Gärten bringen so eine, ich sag mal ganz platt, Vielfalt in der Flora. Mhm. Und ein Stadthonig ist ja immer ein Mischblütenhonig. Mhm. Und mich begeistert immer diese Vielfalt in der Aromatik. Und hier in der Dönche, da haben wir natürlich auch viele unterschiedliche Blumen, die sind natürlich naturbelassen, aber es ist nicht so diese Komplexität. Also in der Nordstadt zum Beispiel, um dabei zu bleiben, da haben wir Majoran, also Küchenkräuter und Bäume und Sträucher und alles, was du haben willst. Und hier haben wir eben auch Wiesenblumen, die viel zarter sind, nicht so viel Nektar abgeben, aber dennoch fein sind.
Also merken wir uns, in der Stadt ist es eher diese Kräutergeschmacksrichtung, die wir haben, also ein bisschen wahrscheinlich intensiver, würde ich dann sagen.
Es kommt auf den Stadtteil an, denn wenn du zum Beispiel siehst, der Honig aus Kirch-Dittmold, da haben viele Leute Obstbäume und dann haben wir eben auch Kernobst, Steinobst in dem Honig, also Apfel und Kirschen, diese Aromen haben wir auch im Honig und das Pollenspektrum beweist es ja sogar im Labor.
Ja, und jetzt bin ich, also ich muss mich ein bisschen outen, ich bin jetzt nicht so der Honig-Fan, aber kann ja noch werden, aber schmeckt man das tatsächlich wirklich gut raus? Also ob so eine kleine Kirschnote dabei ist oder vielleicht hier so eine Waldwiesennote, das schmeckt man tatsächlich?
Ja, also wir haben mal eine Verkostung gemacht mit einem wirklichen Honigliebhaber. Und der Junge war 13 Jahre alt und der hat alle Standorte wirklich rausgeschmeckt. Und das Schöne aber eigentlich beim Honig ist, man muss gar nicht so der Sommelier sein, der Kenner sein, um jetzt für sich festzustellen, hier, das schmeckt eher nach dem. Oder Kirsche ist zum Beispiel sehr eindeutig, Apfel ist sehr eindeutig, Kastanie aber auch. Und wir haben ja hier Kastanien im Bergpark. Und die geben halt dem Honig hier aus Wilhelmshöhe, im Bergpark, einen gewissen Kick in eine andere Richtung, die sich dann eben unterscheidet eben von der Nordstadt, von Kirch-Dittmold oder vom Botanischen Garten.
Also kann man sich immer quasi quer durch Kassel reinschmecken und reinschmecken durch den Stadthonig. Wie bist denn du eigentlich dazu gekommen?
Aus der Leidenschaft zu gutem Essen.
Okay. Also wie man hier. Du bist eine kleine Gourmet-Ratte.
Ja, genau. Also man sieht es mir auch unschwer an. Ich werde immer fetter und das auch schon vor Corona. Also nein, ich hab mich lange mit Lebensmitteln beschäftigt. Und es gibt doch diese Regel oder diese These vielmehr, dass man, wenn man etwas 10.000 Mal gemacht hat, dann ist man ein Crack darin, ein Meister. Ne? So. Und jetzt habe ich mal gerechnet, ich bin 43 Jahre alt, esse 2 bis 3 Mahlzeiten am Tag. Da habe ich über 20.000 Mahlzeiten zu mir genommen und stelle dann aber fest, wir wissen eigentlich relativ wenig über das, was wir da essen. Und diese Frage hat mich dann immer umgetrieben, wo kommt ein Lebensmittel her, wer hat es wie, womit verarbeitet. Und dann stellen wir sehr bald fest, also da muss man noch nicht mal ein Allergiker sein, dass am bekömmlichsten sind die am wenigsten verarbeiteten Lebensmittel. Und dann interessiert man sich halt so für alle Wurst hier in der Region, wie wird die gemacht, eben ohne Phosphate zum Beispiel, ne, sondern Warmfleischverarbeitung. Oder ich habe Käse gemacht, Rohmilchkäse von der Milch, von der Domäne Frankenhausen.
Ah ja.
Und also immer sehr regional. Und dann stupste mich eine vegetarische Kollegin an, die sagte, das war kurz nachdem ich meinen Angelschein gemacht habe, Victor, das ist alles schön und gut, aber du musst mehr vegetarische Projekte angehen. Ne? Und weil, klar, ich habe natürlich in der Mittagspause immer davon erzählt, ne, was ich gerade gemacht habe und die wollte nicht hören, dass ich mal so einen Fisch gefangen habe. Ne? Und dann sagte sie, ich komme gerade aus Prag, da gibt es Stadtbienen, also Stadtbienen gibt es hier in Kassel nicht. Und dann habe ich das mal angefangen zu recherchieren und bin eben, wie du sagst, auf Kollegen gekommen in Frankfurt, Hamburg, Berlin, aber eben auch in Paris, Sydney, New York, überall. Nur in Kassel hat das keiner gemacht. Und ich habe dann angefangen, erstmal Kurse zu besuchen. Wie halte ich Bienen? Wie halte ich sie gesund? Und ich dachte eigentlich ganz lange, ich werde im Laufe dieser Kurse erfahren, warum ich keine Bienen halten kann. Also auf der Suche nach dem Ausschlusskriterium.
Okay.
Ja? Aber stattdessen kamen die ersten 2 Völker auf mein Dach. Und ich war mitten in der Saison, habe dann geerntet. Und von 2 Völkern habe ich 100 Kilo Honig gemacht. Und der wurde dann auch noch goldprämiert vom Landesverband. Ja, also es war gar nicht mehr aufzuhalten. Ja? Und dann musste ich natürlich immer mehr machen.
Ja? Sehr schön. Wie kommt man eigentlich an so ein Volk ran? Also gibt es da, ich bin aber ganz naiv, gibt es da irgendeinen Shop, wo ich sage, okay, ich brauche jetzt eine Königin und bestell das da? Oder holt man sich das bei anderen Imkern? Wie kommt man denn an einem Bienenvolk ran?
Es ist nicht wie bei Didi Hallervorden, der die Pommes in der Flasche kauft. Ne? Nein, also natürlich, wenn man Bienen kaufen möchte, geht man zum Imker. Und inzwischen ist ja ein regelrechter Boom, also ein anhaltender Boom in dieser Imkereiszene entstanden. Und das heißt, man muss lange vorreservieren. Also man muss Kontakt aufnehmen zu einem Imker und dem am besten im Vorjahr schon sagen, hör mal, kannst du mir nächstes Jahr einen Ableger reservieren? Dann würde ich damit gerne starten und dann macht er das.
Und du hast eben schon gesagt, im Grunde ist es anscheinend ja gar nicht so schwer, so ein Bienenvolk zu halten, oder?
Nö, also kaufen ist relativ leicht. Halten wird schon schwieriger, weil da geht es ja auch um den Schwarmtrieb. Ja. Im Mai, Juni wollen die Bienen gerne davon schwärmen. Mhm. Da teilt sich das Volk auf. Dann erntest du auch gar keinen Honig mehr. Ja. Also das Halten der Bienen ist nicht so leicht. Und natürlich, das Schwierigste ist eigentlich das Überwintern. Mhm. Also das ist so, das haben die wenigsten auf dem Schirm, wenn sie anfangen mit Bienen. Wie bringe ich Bienenvölker gesund über den Winter?
Wie mache ich es denn?
Es gibt einen Erzfeind der Biene und das ist die Varroa-Milbe. Und diese Milbe, die vermehrt sich fantastisch da in einem Volk. Und die müssen wir dezimieren. Und ich als ökologisch orientierter Imker mache das eben mit nicht synthetischen Produkten.
Die Gänse.
Das ist die Natur pur hier in der Dönche.
Ja, also wir haben Ameisensäure, Oxalsäure und Milchsäure. Das sind organische Säuren, die muss man mit Blick auf das Klima, auf das Wetter aufsprühen teilweise verdampfen lassen. Und wenn man es richtig macht, hat sich weder der Imker dabei verletzt, noch die Bienen erleiden einen Schaden, aber die Milben gehen in die Grätsche.
Okay. Jetzt hört man ja immer wieder, auch in der Vergangenheit, gerade was so die Veränderung der Umwelt betrifft, dass Bienen immer weniger werden. Und natürlich, dass ja auch ein Zusammenhang damit hängt, dass es gibt diese These, wenn Bienen irgendwann ausgestorben sind, dass danach 4 Jahre später ungefähr der Mensch auch nicht mehr existiert, weil Bienen ja existenziell ja notwendig sind. Ist dir das auch aufgefallen in deiner Recherche, in deiner Beschäftigung, dass die Bienenanzahl, die Anzahl der Völker immer weiter zurückgeht?
Genau. Also es gibt diese These von Albert Einstein, dem wird das so ein bisschen in den Mund gelegt. Das ist nicht belegt, dass er das gesagt hat oder berechnet habe. Aber ja, also natürlich sind unumstritten Bienen existenziell für die Bestäubung und damit für die ganze Nahrungskette des Menschen verantwortlich. Ne? Man kann die Statistiken zum Beispiel des Deutschen Imkerbundes ja öffentlich nachlesen und da sieht man, wie verglichen jetzt von der Zeit kurz nach dem Zweiten Weltkrieg die Anzahl der Imker runtergegangen ist, die Anzahl der Bienenvölker stetig geschrumpft ist und die ist in den letzten paar Jahren, in den letzten 5 Jahren vielleicht wieder leicht gestiegen und zeigt eigentlich auf, es gibt wieder erfreulicherweise mehr Imker, aber weniger Bienenvölker, weil die Imker, die jetzt damit anfangen, gar nicht so das Interesse haben, sich mit dem Honig etwas dazu zu verdienen, sondern sie wollen, dass es in ihrer Umgebung summt, dass der eigene Garten vielleicht summt. Sie wollen einen Bezug zur Natur erleben und dafür braucht es dann eben 2 Völker und nicht 20 Völker.
Ja. Was kann ich denn als Otto-Normalverbraucher dafür tun, dass möglichst viele Bienen existieren können? Also ist es das Banalste, einfach Blumen zu säen, Pflanzen im Garten zu haben? Fängt es damit schon an oder was kann ich als normaler Bürger eigentlich tun?
Wir müssen noch einen Schritt weiter vorne anfangen. Tatsächlich, wenn du möchtest, dass es regionale dass es Bienen in deiner Region gibt, dann musst du mit deiner Kaufentscheidung im Supermarkt einem Imker eine Existenzgrundlage bieten. Das heißt, wir können uns viel wünschen, aber wenn wir dann doch wieder zum Importhonig greifen, dann entziehen wir den Imkern, die davon leben wollen, die Existenzgrundlage. Und tatsächlich ist es so, dass in Deutschland nur 2% der Imker Erwerbsimker sind. Der Großteil sind Hobbyimker. Und die müssen nicht wirtschaftlich rechnen. Sie können es auch oftmals gar nicht, weil man seine Stunden nicht dokumentiert. Und dann merken sie gar nicht, dass sie eigentlich unter ihren Produktionskosten ihren Honig abgeben. Das macht man halt so unter Nachbarn, unter Freunden. Aber natürlich, wenn ich jetzt wirklich was für Bienen tun will, dann muss ich auch bereit sein, einen fairen Preis für ein Glas Honig zu bezahlen.
Ja. Bist du denn so der Ansicht, dass es mittlerweile auch so ein Umdenken bei den Konsumenten, bei den Kunden gibt, dass man doch bewusster Sachen einkauft aus der Region, um A, wie dich zum Beispiel zu unterstützen oder beziehungsweise auch mehr auf Qualität zu setzen? Also setzt das so ein Umdenken mittlerweile bei den Leuten ein?
Ja, immer deutlicher und immer stärker. Wir sehen das ja. Und die Corona-Krise hat es jetzt nochmal verschärft. Das Konsumverhalten ist wirklich regionaler geworden. Die Leute möchten einfach wissen, wo kommen die Sachen her. Und vielleicht war ich da ein bisschen früher unterwegs schon mit dieser Neugierde. Aber naturbelassene Lebensmittel aus der Region haben jetzt einen ganz hohen Stellenwert.
Ja. Honig ist ja also er schmeckt gut und er ist ja nachweislich auch gut für die Gesundheit, habe ich gelesen. Er hilft beispielsweise bei Erkältungskrankheiten quasi, die auch zu lindern. Was hat denn der Honig für einen Effekt auf den Körper? Kannst du da was zu sagen? Warum ist er so gesund für uns? Warum sollten wir mehr Honig als vielleicht Zucker essen?
Ja, also natürlich ist im Honig auch Zucker, aber Zucker, also Saccharose, ist nur ein Zucker. Und im Honig haben wir ja eine Mischung aus ganz vielen verschiedenen Zuckerarten und daneben eben auch Vitamine und vor allem Enzyme. Und die Enzyme sind eigentlich das, was den Honig lebendig machen. Und verglichen damit ist ein raffinierter Zucker natürlich eine tote Materie.
Absolut, ja.
Und den Grad der Enzymaktivität, den kann man messen. Ja. Dabei geht es zum Beispiel eben auch bei diesen Prämierungen und deshalb mit der Blütenvielfalt einer Stadt schneiden Stadthonige bei diesen Prämierungen immer sehr gut ab, ja, weil einfach der Grad an Enzymaktivität so hoch ist. Ja. Das ist ein unverarbeitetes Lebensmittel. Ja.
Es gibt so ein Vorurteil, Victor, vielleicht kannst du mit dem aufräumen, ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich zum Beispiel, ich bin jetzt gerade im Frühling, es ist für mich die Horrorjahreszeit wegen
Heuschnupfen.
Heuschnupfen, genau. Ja. Und wenn ich jetzt ja Honig esse, was ja eigentlich von Blüten aus her stammt,
ja,
sollte ich das als Allergiker machen? Hilft mir das vielleicht oder sollte ich da vielleicht eher ein bisschen tatsächlich ein bisschen vorsichtig sein?
Das ist ganz witzig, dass du das sagst, weil ich habe auch Heuschnupfen und richtig massiv, also von den Frühblühern bis zu den, ja, Spätblühern. Fantastisch. Und als ich angefangen habe, dieses Thema Bienen für mich zu recherchieren, bin ich auch darauf gestoßen, dass sie eben bei Heuschnupfen helfen können. Und dann habe ich so gedacht, ja, was soll denn der Honig noch alles können? Ne? Also das war mir ein bisschen zu viel Hokuspokus,
ja,
und ich habe es einfach nicht geglaubt. Ja? Und dann stand die erste Honigernte so im Raum und man ist dann sehr dankbar und sehr vorsichtig, sehr behutsam mit jedem Tropfen Honig. Es steigert sich sofort das honigeigene Konsumverhalten. Und ich habe dann so viel Honig gegessen, dass ich auf einmal dachte, wo ist eigentlich mein Heuschnupfen? Der war weg.
Ach ja.
Ja. Und es ist so, dass der Honig natürlich den Pollen von den Bäumen hier in der Region, direkt in deiner Region, in sich trägt. Und durch die regelmäßige Einnahme von Honig ist so etwas wie eine Desensibilisierung im Gange. Und also es ist nicht so, dass wenn du Honig dann isst, dein Rachen schon kratzt und sagst, oh, das ist aber unangenehm. Das merkst du gar nicht. Aber irgendwann, zumindest kann es so sein, das ist bestimmt nicht bei jedem Allergiker so, aber es kann eben so sein, dass dieser Heuschnupfen sich deutlich lindert.
Bei mir war es so.
Entschuldigung. Das ist ja auch spannend. Also soll ich vielleicht doch anfangen mit dem Honig essen?
Ja, aber am besten schon im Winter anfangen. Also nicht, wenn die Nase schon tropft und die Augen brennen, den ersten Honiglöffel in den Rachen stecken. Ne?
Sondern, ist zu spät, ne?
Da ist fast ein bisschen spät. Ne? Aber gut, der nächste Sommer kommt ja auch. Ne? Nein, aber wir müssen schon auf die langfristige Karte setzen.
Jetzt kennst du mal, um nochmal auf die Bienenvölker zurückzukommen, das finde ich ganz spannend. Bei Hunden kennt man das ja, die haben ja ihre Reviere und die werden verteidigt, da wird kein anderer Hund reingelassen. Die werden quasi angepinkelt, damit die anderen Hunde wissen, da bin ich schon, da darf keiner mehr hin. Wie ist denn das bei Bienen? Haben die ihre festen Regionen, ihre festen Gebiete, wo die hinfliegen? Verteidigen die auch die Gebiete oder sind die da relativ entspannt, was es angeht und teilen das mit allen Völkern, die es quasi in Kassel so gibt?
Also tatsächlich sind Bienen erstmal ganz entspannt. Und das sagt natürlich der begeisterte Bienenfreund, ganz klar. Ne? Nein, Bienen fliegen im Radius von 3 Kilometern. Wenn du dir das auf Google Maps mal anguckst, dann siehst du, wie groß dieses Gebiet ist. Und da gibt es genug Nahrungsquellen, gerade so im Frühjahr und im Sommer dann. Da gibt es überhaupt keine Konkurrenz. Spannend wird es eigentlich, wenn alles verblüht ist und die Natur keinen Nektar mehr abgibt. Dann schauen Bienenvölker schon, wo ist zum Beispiel ein anderes Bienenvolk, was schwächer ist, was haben die eingelagert und wie kommen wir da dran? Und dann wird geräubert. Ne? Und da muss auch der Imker wieder diese Anzeichen erkennen,
ja,
und vorbeugen und dann kann er das verhindern. Ja, aber ansonsten pinkeln Bienen nicht in ihre Region.
Aber woran erkennst du denn als Imker, dass jetzt gerade anfängt, ein anderer Stock bei dir zu räubern?
Das siehst du am Flugverhalten und das hörst du auch. Und ja, das lernt man.
Okay. Also ist ein bisschen Aufruhr quasi im Stock.
Ordentlich.
Victor, eine Frage noch, die ich mir gestellt habe, gerade wenn es um Stadthonig zum Beispiel in Frankfurt oder in München geht, Thema Feinstaubbelastung. Mhm. Ist ja in den Städten immer ein ganz großes Thema, wird vielleicht bei uns in Kassel jetzt nicht unbedingt so arg thematisiert werden, aber trotzdem, Wenn ich Stadthonig kaufe, muss ich quasi Sorgen haben, dass ich mir dann quasi auch Pestizide, Gefahrstoffe für den Körper mit einfange, weil es halt einfach aus der Großstadt kommt? Oder sind die Bienen in der Lage, das irgendwie rauszufiltern?
Ja, genau. Also es ist gut, dass du die Frage stellst und darüber muss man auch ganz transparent sprechen. Also als ich angefangen habe, mit Bienen mich zu beschäftigen, habe ich genau das angenommen. Wie kann die Luft in Frankfurt sauberer sein, als ich sag mal hier im Wald oder so? Und die Uni in Frankfurt, die hat mal einen Versuch unternommen, hat Bienenvölker an die Start- und Landebahn gestellt. Ja, und dann haben die untersucht, wie haben sich die Bienen dort entwickelt. Gibt es Rückstände im Pollen, im Honig? Und tatsächlich, die Bienen waren weder gestresst, noch war irgendwas messbar im Honig. Und erklärt wurde das durch einen natürlichen Filterapparat, den Bienen in sich tragen. Das ist die Ventiltrichteröffnung nach der Honigblase. Und die, denn wir haben ja Feinstäube auch in der Natur, wenn sie nicht von Bremspartikeln stammen. Die Biene filtert quasi alle Stäube in sich, gibt diesen Nektar, den sie gesammelt hat, an ihre Schwester weiter. Ja. Die filtert wieder in sich, die gibt es wieder weiter an ihre Schwester und erst dann wird es irgendwann eingelagert. Und das, was quasi im Bienenstock gelagert wird, ist immer sauberer als das, was an der Blüte vorgefunden wird.
Also kann man das im Grunde vergleichen wie mit dem Grundwasser. Also wenn der Regen von oben kommt und in dieses Bodenreich einzickert, läuft ja auch verschiedene Tonen und Erdmassen und wird ja gefiltert. Also es sind die Bienen an sich ihr eigenes Filtersystem.
Sie haben ein Filtersystem, das ist ausgereift. Das hat ihnen die Natur so mitgegeben. Wo das natürlich nicht greifen kann, ist bei Stoffen wie Pestiziden. Ne? Und das ist ja ein ganz großes Thema, gerade wenn man Stadthonig, Landhonig miteinander vergleicht. Wir haben in Deutschland eine hohe Pestizidbelastung in der Landwirtschaft. Und das können Bienen natürlich nicht filtern. Die gehen daran kaputt. Also sie werden orientierungslos und finden nicht zu ihrem Stock zurück. Und da sind wir ja ganz froh, dass bei allen Laboruntersuchungen unseres Honigs nie irgendwelche Grenzwerte ansatzweise touchiert wurden. Die sind gar nicht nachweisbar in der Stadt.
Letzte Frage, Victor. Wenn ich jetzt quasi deinen Honig bestellen will, wo mache ich das? Und hast du den in Läden quasi auch ausgelegt, in Supermärkten? Oder ist das rein ein Online-Shop? Oder hast du einen Verkaufswagen, wo du quasi mit umherum fährst? Wie komme ich denn an deinen Honig eigentlich ran?
Als ich angefangen habe zu imkern, wollte ich in erster Linie Spaß mit Bienen haben und einen schönen Tag in der Natur. Und jetzt nicht irgendwie einen Kaufmann spielen, Kaufmannsladen spielen. Ne? Und ich habe aber auf Leute gesetzt, Netzwerk von Kaufleuten hier in Kassel, die mein Projekt gut fanden und die gesagt haben, natürlich stellen wir deinen Honig auch gerne hier ins Sortiment und deshalb verkaufe ich überwiegend an Wiederverkäufer, die verdienen natürlich auch was dran, wie sich das gehört. Wir haben auch einen kleinen Online-Shop, da ist aber gar nicht so viel Traffic drauf, möchte ich auch gar nicht, weil ich möchte auch nicht, dass ein Kunde, ein Honigliebhaber aus Kiel den Kasseler Honig bestellt, sondern er soll sich bitte einen Imker in Kiel suchen und den unterstützen und dann eben seinen dortigen Honig frühstücken.
Also in der Region bleiben.
Ne? Immer schön in der Region bleiben.
Sehr schön. Victor, vielen Dank, dass du heute zu Gast warst und ein bisschen über deine Arbeit als Kasseler Stadthonigmeister, Imker, Meister quasi erzählt hast. Sehr, sehr spannend und viel Erfolg dir und auf das ganz wenige Folge bei dir räubern.
Ja, freue mich auch. Vielen Dank. Danke.
Wenn du noch mehr Infos haben willst zum Kasseler Stadthonig, dann schau mal in den Podcast-Folgenbeschreibungen in den Shownotes vorbei. Da habe ich dir den Stadthonig von Victor als Link verlinkt. So kannst du direkt auf die Homepage draufklicken und kannst dich informieren vor Ort über die Produkte und wie Victor quasi arbeitet. Bin gespannt, was du zu dieser Folge zu sagen hast. Du kannst es gerne kommentieren in allen Social-Media-Bereichen, Facebook, Twitter oder Instagram oder du schickst mir gerne eine E-Mail an b-redet@gmx.de. Alle Kontaktinformationen, Möglichkeiten findest du auch in den Shownotes. Bis nächste Woche.
Einmal Kassel zum Mitnehmen, bitte. Das ist der neue Podcast aus, von und für Kassel mit Christian Becker. We'll be right back.